Viel Spaß mit Fest und Flauschig wünscht Bubble. Wolltest du schon länger mal wieder deine Fremdsprachenkenntnisse auffrischen? Dann nutz doch jetzt die Zeit. Mit der Sprachlern-App Bubble kannst du 14 Sprachen, unter anderem Englisch, Spanisch oder Französisch, mit Hilfe von motivierenden Übungen von zu Hause aus lernen. Mehr Infos auf bubble.com.
Ich bin sicher, dass wir einander nicht allein lassen.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Es ist der 7. April 2020. Es ist draußen warm.
Richtig warm.
Und wir sitzen drin und können nicht raus. Aber macht nichts, ihr ja auch.
Ihr ja auch, wir sind gefangen. We are all in this together. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche Corona-Ausgangssperre, aber Wellness für die Ohren mit Fest und Flauschig. Draußen scheint die Sonne, die Straßen sind relativ gut gefüllt. Jan, ich habe es eben schon gefragt, wie geht das jetzt weiter? Kommt das Militär? Kommt Merkel mit so Stöckern und mit Seehofer und laufen die selber rum, so wie in Indien, und hauen dann den Leuten auf die Beine, wenn die draußen
rumlaufen? Mit so ganz langen Stöckern, wenn die draußen bei dem schönen Wetter draußen rumlaufen, ja. Ich merke diese Nervosität, die steigt in immer mehr Leuten so aus dem wirtschaftsliberalen Flügel. Auf.
Ja.
Die können sich nicht vorstellen, dass es eventuell noch ein bisschen dauert. Komischerweise die letzten, die gesagt haben, dass man was tun muss, sind die ersten, die sagen, jetzt kann auch mal langsam wieder Schluss sein.
Ja, es ist natürlich auch, also ich glaube, diese Unruhe, vor allem bei dem Wetter, steigt erstmal nicht nur bei der Wirtschaft, auch bei den Menschen generell hoch. So, das ist eine frustrierende Situation, in der wir uns alle gerade befinden. Ich kriege das auch an den Mails, unfassbar viele Mails kriegen wir. Und die sind so zerrissen von, ey Leute, ich weiß nicht, warum mir das alles so schwer macht, dieses Thema, bleibt doch mal locker, bis zu, hey, bei mir geht gerade der Arsch auf Grundeis, ich weiß nicht, wie ich nächsten Monat Geld rankriege. Und so weit ist gerade dieses Spektrum an Gefühlen, was mich hier erreicht. Und dazwischen noch ganz viele Eigenschaften.
Ja, und ganz wichtig ist immer, wenn man sich schlecht fühlt oder auch wenn man sich gut fühlt, man muss immer mit anderen Leuten in Wettbewerb treten. Man muss immer gucken, ob sich andere Leute auch angemessen schlecht oder gut verhalten und ob man das selber okay findet oder nicht. Weil das brauchen wir gerade am allerdringendsten, dass man bei Twitter oder bei Facebook andere Leute maßregelt und sie darauf aufmerksam macht, wer wirklich darunter leidet unter diesem ganzen Kram. Das ist ganz ist wichtig, wahr. Dass man jetzt Abstufungen findet und dass man auch da nicht zurückhaltend ist mit moralischen Wertungen, auch gerne vorschnell und richtig kräftig. Das ist genau das Richtige. Das hält die Gesellschaft zusammen.
Direkt mit dem Strecksprung rein in die Materie, wie Kollege sagen würde.
Letztlich das Äquivalent zu diesen langen Stöcken in Indien, nur halt rhetorisch und diskursiv, einfach Leute runtermachen, weil man findet, dass andere Leute es noch schlechter haben oder dass sie selber privilegiert sind oder auch andersrum. Dass sie vielleicht, dass es ihnen noch ein bisschen schlechter gehen könnte eigentlich, der Situation angemessen.
Gleich Abstufung machen, wer gleich wem es wie schlecht geht und damit man sich auch gleich positionieren kann. Ey, es ist echt für viele Leute gerade wirklich die Hölle. Vor allem für viele Familien, die gerade in ihren Dreizimmerwohnungen mit ihren zwei Kindern hocken und gerade echt in der dritten Woche nicht mehr wissen, was außer Fingerfarbe und Kartenlegen und so alles noch drin ist gerade.
Und jetzt sind auch noch Osterferien.
Ja,
also die erste Regel war, alle Regeln werden über Bord geschmissen. Es sind Osterferien. Jetzt kümmert sich keiner mehr um den Homeschool, ich habe heute Spargel gegessen.
Du hast mir ein Foto geschickt. Das ist auch selten. Ich dachte, Foodblocker Böhmermann oder was?
Ja, das ist aber für unser privates kleines SMS-Foodblog, was wir uns gegenseitig hin und her schicken. Ja. Du hast mir auch schon Essensfotos geschickt von dir.
Ja, ich weiß, aber ich muss sagen, dass dein Teller, das sah aus wie im Restaurant. Ich habe schon gedacht, habt ihr eine Köchin zu Hause?
Nein, das ist ich koch selbst und es wird jeden Tag das Essen fotografiert, um eines Tages, wenn das alles vorbei ist,
eine Tapete zu machen in der ganzen Wohnung mit allem Essen, was man je gegessen hat, wenn man alt ist.
Nee, dass man sich hinsetzen kann und sagen kann, guck mal, damals, als wir in der Corona-Zeit waren, das haben wir damals gegessen. Und dann sagen alle, ach ja, komm, so schlecht war es nicht. Wetter war schön, wir hatten genug zu essen, war doch gar nicht so schlecht.
Netflix-Leitung war stabil.
Ja. Ich habe gehört, es soll eine Folge vom Tiger King geben, eine neue Folge vom Tiger King,
Echt? Weil
jetzt irgendwie Netflix Geld hat wahrscheinlich gerade und nicht drehen kann, aber zu den Assis vom Tiger King fahren sie nochmal hin und machen nochmal eine Folge, was danach passierte. Und im Zoo von New York, im Bronx Zoo, hat sich wohl ein Tiger angesteckt mit Corona. Und auch andere Tiere zeigen Symptome. Und da muss ich mal ganz kurz grüßen, die Insel Riems in der Ostsee. Da ist das auf der Insel Riems, habe ich heute gelesen in der Zeitung, da ist das deutsche Tierforschungszentrum. Und da werden Tiere getestet, ob die anfällig sind für Corona. Und wohl nicht so anfällig sind Schweine, sehr anfällig hingegen sind Frettchen. Und offensichtlich, Stichwort Zoo in New York, sind auch Tiger sehr anfällig für Corona und müssen dann husten.
Aber wenn Tiger, dann sind ja Katzen auch anfällig dafür.
Das, warte mal, oder? Ganz kurz.
Das viele Leute gehen in dieser Zeit nämlich mit, habe ich auch schon auf den Straßen gesehen, mit ihrer Katze Gassi. Das ist auch eine Sache inzwischen von Leuten, um zu zeigen, dass sie auch ein exotische Freaks sind. Habe ich jetzt öfter auf den Straßen gesehen, Leute, die mit ihrer Katze draußen sind. Ist die Katze dann nicht ein Gefahrenfaktor? Da muss die Katze in der Wohnung bleiben.
Ich würde sagen, die Katze muss generell in der Wohnung bleiben, weil Katzen nerven einfach. Katzen, die in der Straße kommen nur auf dumme Gedanken, diese Katzen. Wenn sie sich zusammen nur treffen, nachts am Müllcontainer und ein Musical zusammen erfinden mit Andrew Lloyd Webber. Und dann Dame Judi Dench zwingen dazu, das dann auch nachzuspielen. Nee, ich finde Katzen Katzen echt scheiße. Ich finde Hunde besser.
Wirklich?
Aber
du findest beides eigentlich schlecht.
Alles auf sehr niedrigem Niveau. Also alles auf dem Niveau von so Coronaviren. Ja, aber wenn man da jetzt so Abstufungen macht, sind mir Hunde lieber als Katzen und Katzen sind mir lieber als Viren. Wollen wir nicht mal eine Rubrik machen, Viren, die es geschafft haben?
Viren, ja, aber ich kenne mich zu dir, müssen wir uns noch ein bisschen anstecken mit ein paar Viren vielleicht. Ich wollte mal ganz kurz eine kleine Mail verlesen von jemandem, der mir einen Namen geschickt hat, Jan, den ich so witzig fand. Wir haben ja so die großen 5 Männernamen gemacht, die wir gerne in unserem Bekanntenkreis hätten. Und wusstest du, dass hier hat mir jemand geschrieben, hallo Jan, hallo Olli, ich habe gerade eure schöne Sonntagsfolge gehört und als Jan meinte, es gibt Namen, die meist unbekannt sind, musste ich direkt an meinen Opa denken. Er heißt Donut. Das ist natürlich, wie du bereits vermuten wirst, ein
Heiliger. Donut?
Donut, wie der Donut geschrieben. D-O-N-A-T. Habe ich noch nie gehört. Und es kommt vom heiligen Donatus. Das ist wohl ein Heiliger gewesen, den heute keiner noch mal remembert, an den sich keiner mehr erinnert. Remember that big old Donut. Aber sein Vater hieß auch schon Donut und auch dessen Vater und so fort. Ich glaube, er ist ein bisschen traurig, dass er nur 3 Töchter hat. Meine Mutter ist aber, glaube ich, ganz froh drum. Mein Papa, Opa ist 90 und auch immer noch sehr fit und aktiv. Bla, bla, bla. Also nicht bla, 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 aber ich lese mal ganz kurz vor. Wir hoffen, dass er weiter gesund bleibt und so. Aber der Name Donut, ne, den fand ich so toll. Liebe Grüße an Thomas für diese Mail. Donut ist wirklich ein Name, den ich noch nie gehört habe.
Donut, ich kenne den, ich glaube, polnischen Namen Donata oder Danuta. Nee, Hanuta.
Mhm. Na egal.
Donata kenne ich.
Und was ich auch noch sagen kann, wenn du jetzt einen Hanno als Freund haben willst, hier sind einige Leute, die sich vorgestellt haben.
Aber dass sie sich bei dir vorstellen und du wählst sie dann aus für mich oder was, wie so ein Zuhälter?
Hast du Bock, dass ich dir einen Freund aussuche über die Online? Wir können auch mal eine ganz große Aktion machen. Olli sucht Jan seinen ersten richtig festen Freund, mit dem man täglich, mit dem man täglich schreibt, auch mal Food, dann kannst du mit dem deine Essensbilder austauschen.
Ich glaube, du würdest mir einen Freund aussuchen, wo das auch wirklich funktionieren könnte. Ich finde aber, den Move finde ich ein bisschen creepy, grundsätzlich. Aber ich glaube, dass du einen guten Geschmack hättest. Ich könnte dir auch einen guten Freund aussuchen, ehrlich.
Wen würdest du? Was für einen Typen würdest du aussuchen für mich?
Ich würde mir erstmal für dich einen sportlichen Typen. Dann jemand, der wahnsinnig auf Hunde steht. Der musikalisch ist, aber nicht so musikalisch wie du. Das ist ganz wichtig, weil dass du ihm ein paar Griffe zeigen kannst. Und der
das
so Backing-Vocals.
Also, dass wir beide was davon haben. Er kann was,
was ich nicht. Ja. Ja, aber dass er zum Beispiel so ein Schrauber ist und dass er gerne Sachen repariert und zwar alles das, was du nicht kannst.
Also so ein Alain, den haben wir auch gehabt.
Es ist so ein bisschen wie so ein Alain und das irgendwann, wenn er irgendwie besoffen auf dem Sofa sitzt und dann kommt irgendwie Damenbesuch und dass er dann irgendwann in so einer romantischen Ménage à trois landet und dass aber alle cool sind damit.
Alle sind fein damit. Dann wollte ich mich bei Vincent, für alle, die Vincent heißen, noch ganz kurz entschuldigen. Hier hat auch einer geschrieben, hallo ihr beiden, in der Sonntagssendung hat Olli gesagt, Vincent sei ein Name, den er hasst, aber trotzdem im Bekanntenkreis haben möchte. Ich bin Transgender und habe mir aus voller Überzeugung Vincent ausgewählt und bin nun ganz traurig. Aber bitte mich trotzdem sehr gerne an, Olli davon zu überzeugen, dass nicht alle Vincents fies sind auf dieser Welt. Ey, sorry an alle Vincents, ganz ehrlich jetzt mal. Das ist einfach nur ein Trauma aus meiner Kindheit.
Genau. Ja, aber ganz kurz, wenn man Transgender ist und sich dann den Namen aussuchen kann, warum sucht man denn sich den Namen Vincent aus? Nicht irgendwie, keine Ahnung.
Da müssten wir Vincent mal fragen, weil Vincent ist aber auch ein...
exklusiv.
Hat er sich ausgesucht? Wahrscheinlich, weil es gibt ein gutes Buch, das heißt Vincent, über diesen Künstler, der so leidet. Weißt du,
nein, der Song von Sarah Connor. Da gibt's auch einen Song von Sarah Connor über den jungen.
Ich glaube aber, dass er schon länger Vincent heißt, als der Song von Sarah Connor existiert.
Sag mal, warum hat das eigentlich nie geklappt, dass wir Sarah Connor einladen? Das hat beim Weihnachtszirkus irgendwie nicht geklappt.
Weiß ich auch
irgendwie
nicht.
Ich weiß auch gar nicht warum, vielleicht ist es irgendwie so alte Sentimentalität. Ich habe das Gefühl, dass Sarah Connor, glaube ich, ein guter Gast wäre für den Podcast. Aber irgendwie klappt es nie.
Jan, ich habe ein Problem noch, ein anderes, das würde ich gerne mit dir besprechen. Ich muss nächste Woche zum Hausboot nach Hamburg.
Ach so, aber du kannst, ist ja Corona-Zeit.
Es ist erstens Corona-Zeit. Das Problem ist, die Hotels haben doch zu und ich möchte nicht bei meinen Eltern im Gästezimmer schlafen. Viele können das vielleicht nicht verstehen. Denken, es ist doch schön mal wieder bei den Eltern. Ich liebe meine Eltern ganz lieb.
Kann ich verstehen.
Aber wenn ich da abends drin liege und dann auch noch vielleicht vor meine Eltern schlafen gehe und noch den Fernseher auf dem Wohnzimmer höre, wie meine Eltern da sitzen und ich wieder in diesem Kinderzimmer bin, das ist so wie zurück im Mutterleib. Und da kommen auch ganz viele, da kommen dann ganz viele Gefühle hoch, die ich einfach nicht nochmal hochholen möchte. Also noch nicht mal negative, aber dann fühlt man sich so, dann weiß ich es nicht, aber das geht nicht mehr. Und deswegen überlege ich gerade, kann man denn, wenn man, es ist ja ein beruflicher Grund, ich muss ja zum Bau, ich bin ja Bauaufsicht. Ich bin
ja, und das Hausboot ist letztlich systemrelevant, ganz klar, das ist systemrelevant.
Ja, finde ich auch.
Für das System Olli Schulz und das System Finn Kliman ist das relevant.
Ja, ey, mein Gott, wir haben da so viel Geld reingebuttert und jetzt hängen wir gerade, ich glaube, Eröffnung ist dieses Jahr nicht mehr mit dem Hausboot. Jetzt können wir mal gucken, was wir sonst noch machen werden. Das ist aber auch, darüber möchte ich jetzt gar nicht nachdenken. Jedenfalls, wo übernachte ich? Gehe ich jetzt einfach mit dem Yps-Zelt ins Nienhofer Gehege und penne da eine Nacht oder was? Also ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt in Hamburg wirklich nicht.
Good old Olli Schulz-Style im Auto. Das machst du einfach wieder wie früher. Wenn man müde ist vom Fahren auf dem Rastplatz, sitzt nach hinten und dann einfach schön einschlafen und mit dem Beefy-Geschmack im Mund wieder aufwachen.
Ja, mit dem Beefy. Oder mit der geöffneten Karazza-Packung, die du angebissen hast. Und dann auch da so, oh, deine Scheiße alles.
Und dann einschlafen. Ich habe letztens einen Schokohasen wieder gegessen und dann bin ich in so einen tiefen Mittagsschlaf gefallen. Ich schlafe ohnehin jetzt in letzter Zeit wahnsinnig viel. Ich bin total müde mittags nach dem Essen und schlafe dann auch gerne mal bis 5 durch. Ja. Und stehe dann auf und kann dann aber abends nachts nicht schlafen bis nachts um 3 oder sowas. Weil um 23 oder 24 Uhr kommt immer eine Donald Trump-Pressekonferenz und dann bleibe ich davor hängen und denke mir, das kann nicht wahr sein. Jetzt hat er gestern Abend so ein Medikament empfohlen, was überhaupt nicht getestet ist. Und ich frage mich, was ist da, wie kann das sein? Warum macht er das? Was hat er da für ein Interesse dran? Zweimal hat er schon gesagt, ja, das Medikament, ich würde es ausprobieren. Ich meine, was soll passieren? Ja, man kann davon blind werden, Alter. Die haben Nebenwirkungen, die Medikamente. Du kannst nicht einfach irgendwas nehmen, weil das irgendwie, weil eine Anekdote gehört hast aus Frankreich, dass das irgendwie einem mal geholfen hat oder sowas.
Man aber auch da nicht so einen Notstab einrichtet und jetzt gerade feststellt in Amerika, ey, wir haben hier gerade ein richtig großes Problem. Ich meine, das haben wir in Europa genauso. Aber da zu denken, das ist jetzt wirklich nicht der Mann, den wir brauchen, um uns durch diese Krise zu führen, weil der einfach jeden Tag was anderes labert und wirklich, als wenn da jeden Tag so ein neuer USB-Stick oben in den Kopf reingeführt wird und irgendeine Scheiße darauf programmiert ist. Und das ist einfach auch gerade zu sehen. Und ich frage mich, ob diese Welt wirklich daraus lernt oder ob man überhaupt, was heißt daraus lernt? Gibt es genug gute Menschen in guten Positionen, die dafür sorgen, dass das nicht mehr vorkommen kann? Oder ist die Welt verloren? Frage ich mich manchmal sowieso generell jetzt. Frage ich mich, wenn ich Salve Nadu sehe, ist die Welt verloren? Ist eigentlich jetzt momentan alles egal? Es ist auch scheißegal, ob du für die Bild-Zeitung jetzt schreibst auf einmal, wo du irgendwie 15 Jahre als Innenmusiker
legitim gearbeitet hast. Lass das mal nicht so vorbeiziehen. Habe ich vorgestern gesehen. Thees Ullmann hat, dein alter Freund Thees Ullmann, unser gemeinsamer alter Freund, warum schreibt er denn für die Bild-Zeitung? Ist er bescheuert oder was?
Frage ich mich ehrlich auch. Und ich habe auch gar keinen Bock, das zu groß hier aufzuführen. Aber ich muss sagen, ich habe mich richtig drüber aufgeregt. Und ich finde es einfach richtig scheiße. Und ich verstehe nicht, wenn man eine erfolgreiche Platte gemacht hat, wenn man lange beim Label ist, beim Indie-Label, was einen anderen Weg gehen will, warum man seinen Fans und allen Leuten so vor die Füße rotzen muss und einfach mal die Kunst, für die man berühmt und bekannt geworden ist, für die Bild-Zeitung nutzt. Und ich finde,
aber warum? Also warum vor allen Dingen? Gibt das
weil
da
irgendwann
Geld,
alles egal ist. Weil es irgendwann vielleicht auch egal ist und man denkt, ach hey, come on, die Leute machen ja sowieso alle, ist doch sowieso jetzt alles nicht mehr wert, ist ja auch Corona. Ich weiß es nicht. Ich finde es einfach scheiße. Ich werde es auch jetzt nicht weiter groß thematisieren. Ich frage mich trotzdem, das ist meine alten Label-Kollegen, da habe ich meine beiden ersten Platten gemacht. Das ist eigentlich ein Kollektiv von Leuten gewesen, Kettger und Tomte, Thees Ullmann, die eigentlich Entscheidungen getroffen haben und die eigentlich einen besonderen Weg gehen wollten und dafür haben sie die Fans über viele Jahre geschätzt, werden auch weiterhin die Leute tun, aber das ist einfach mal eine scheiß Entscheidung. Ich frage mich darum, warum da nicht da irgendwie diskutiert wurde oder ob das da allen inzwischen egal ist, ob das überhaupt noch so als Kollektiv irgendwie existiert. Mich hat es wütend gemacht. Ich finde, das ist echt eine richtig schlechte Entscheidung, ein richtig schlechter Zug, das zu tun.
Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse ins Springerhaus.
Da habe ich gern gesehen, dass du das gestern gepostet hast.
Ich habe es gelesen.
Ich muss auch sagen, ich habe überhaupt keine Lust hier jetzt Riesenfall, aber das hat mir auch einfach wehgetan. Ich habe mich wirklich geärgert. Und ich frage mich auch, ob man das dann irgendwann macht, weil man auch die Leute ärgern will und sagt, komm, ich mache das jetzt einfach, ärgert ihr euch doch darüber. Oder so, vielleicht wird es dann noch einen tollen Text drüber geben, warum wir die Welt nicht mehr verstehen und da, keine Ahnung.
Ja. So ein bisschen ein anderes Thema, was vor zwei Tagen so in der Twitter-Bubble hochblubberte. Da habe ich mich aber komischerweise emotional nicht so richtig berührt gefühlt.
Was war?
Weil Till Lindemann, ja, seit, ja, irgendwie seit dieses Gedicht, dieses Rohypnol-Gedicht, also schön ist, dass man sowas schreiben kann und schön, dass man hinterher sagen kann, das ist einfach große Scheiße und man ihn dann dafür irgendwie blöd finden kann. Aber ich habe mich deswegen nicht aufgeregt, weil die letzten großen Rammstein-Aktionen immer waren alles so
plumpe Grenzüberschreitungen. Aus so einer Schockaktion, ja, oder irgendwas, wo die Leute sich aufregen und da sitzen ganz viele Leute und lachen und sagen wieder, ach, haben sie es wieder geschafft, die Leute irgendwie aufzuwühlen, und die regen sich drüber auf und es regen sich immer wieder Leute drüber auf. Fest steht, ich habe das erste Gedichtband von Till Lindemann, das hat mir der Kiwi Verlag zugeschickt, das ist außergewöhnlich schlecht. Das ist außergewöhnlich schlechte Lyrik. Oder Lyrik würde ich jetzt noch nicht mal nennen. Das sind Reime. Und ich bin ein riesiger Rammstein-Fan, aber das futze ich dir in einer Woche hin, so ein Buch. Ganz ehrlich, gib mir einen Stift und gib mir einen Zettel. Und das ist auch keine geile Kunst. Und das gibt es genug Fanatics, die das geil finden. Muss man für sich selber wissen, sich darüber aufzuregen oder zu sagen, das gehört verboten, finde ich allerdings aber auch so albern. Wo willst du denn anfangen, in der Literatur der Weltgeschichte Bücher zu verbieten? Willst du bei Marquis de Sade anfangen? Oder willst du bei Arthur Miller oder bei irgendjemand anfangen, der grenzwertige Sachen geschrieben hat, dass das nicht gut ist und du das nicht lesen musst, es steht außer Frage. Also,
ja, aber interessant, dass es dann wirklich er geschafft hat, dann so einen kleinen Sturm dann doch wieder zu entfachen.
Ja, das kriegen die immer wieder hin, aber irgendwie ist es ja auch eine sensible Zeit. So, guck mal, also das ist halt, muss ja jeder für sich selber entscheiden. Du musst selber entscheiden, ob du ja gerade denkst, das ist die geile Zeit und du musst deine Vergewaltigungsgedichte veröffentlichen. Du musst selber entscheiden, ob du für die Bildzeitung schreibst und du musst selber wissen, ob du irgendwann dir einen Aluhut aufsetzt und weint, irgendwie Videos aufnimmst auf Facebook, wo du weinst, weil irgendwelche Leute dir E-Mails geschrieben haben, dass das und das gerade passiert. Das sind alles, es ist eine fragile Zeit, in der wir gerade leben. Und ich,
ja. Dazu passt apropos fragile Zeit auch zwei Dinge. Ich habe schon wieder, als ich letztens in der letzten Sendung am Sonntag darüber gesprochen habe, dass meine Nemesis die Hollandaise ist und du dann fragtest, was der Unterschied zwischen einer Hollandaise und einer Bernays, habe ich wieder gesagt, es ist Kerbel, aber es ist Estragon, es ist nicht Kerbel, es ist Estragon, was da reinkommt. Und ich erinnere mich, vor 4 Jahren oder sowas habe ich schon mal diesen Fehler gemacht und daraufhin haben sich total viele Köche beschwert. Und die sind ohnehin gerade in einer schwierigen Situation, weil die Restaurants meistens nicht geöffnet haben. Und ich habe sehr viele E-Mails von Köchen bekommen, die mir einfach nur geschrieben haben, ja, Estragon! Nur Estragon, mit Ausrufezeichen. Ich wusste sofort, was gemeint war. Also eine Bernays nicht mit Kerbel, sondern Estragon. Und eine Nachricht bekommen habe ich von einer anonymen Hörerin. Ja. Sie möchte auch weiterhin anonym bleiben, aber sie schreibt über meinen großen Namen auf Platz 1, nämlich Atreyu, folgendes. Ich habe eure gestrige Folge gehört und nie musste ich so lachen. Das liegt vielleicht daran, dass ein Verwandter von mir Atreyu heißt und die Beschreibung des Namens 1:1 gepasst hat. Den schönen Namen hat seine Mutter ausgesucht, der sich von dem Vater des Kindes nach der Geburt hat scheiden lassen. Der Prozess war etwas schneller als nur 7 Jahre, aber auch in dieser kurzen Zeit ist die Überforderung eingetreten. Atreyu ist bei seiner Mutter aufgewachsen und konnte mit 4 lesen und schreiben. Er ging zwar nicht in einen Waldorf-Kindergarten, aber seine Mutter hat das Erziehungskonzept angepasst. Sein IQ ist überragend hoch und er hat mittlerweile 2 Klassen in der Schule übersprungen, was in Kombination mit seinem Namen kein sozialer Bonus war. Atreyu ist nun x Jahre alt, und um es mit den Worten meiner Oma zu sagen, so langsam hat man sich an den Namen gewöhnt.
Er klingt wie jetzt schon wie einer, der später die Weltmeisterschaften im Bodybuilding gewinnen wird.
Nee, nicht Bodybuilding, sondern irgendwas ganz Unsympathisches, Mathe-Olympiade oder sowas.
Mathe oder Schachweltmeister.
Nee, aber selbst Schachweltmeister haben ja noch so eine mystische Aura, dass man irgendwie Respekt vor denen hat, weil man denkt so, Alter, der kann 80.000 Züge vorausdenken und schlägt irgendwie den Computer. Nee, Atreyu ist irgendwie so eine richtige Scheiß, so Squash oder sowas, so eine richtige Scheißsportart, die gerade noch so auf den letzten 2 Jahren, als sie noch ein bisschen angesagt war, von den Eltern an Atreyu weitervererbt wurde und danach hat niemand mehr Squash gespielt, aber er ist der Letzte, der noch Squash ist und richtig, richtig ein geiler Squasher ist.
Der letzte Squash-König aus der Familie.
Auch der letzte Squasher ist ein geiler Song. Er ist der letzte Squasher. Er hat angefangen, Squash zu lernen und dann wurde es der Sport out. Es gab aber noch die Hallen, die mussten noch abgeschrieben werden, die Miete lief noch und so. Und dann hat er in dieser sterbenden Sportart Squash so eine mega Fähigkeit. Aber niemand spielt mehr Squash und keiner seiner Kameraden findet das irgendwie geil. Aber er kann das halt noch als letzter. So eine 80s-Sportart ist echt Squash.
Ich habe mal einen Freund von mir beim Squash-Spielen, der hieß Hans, mit dem war ich in Squash-Spielen. Und ich habe voll ausgeholt und habe ihn an der Schläfe getroffen und er ist K.O. gegangen im Squash-Court. Und du weißt ja, das ist ja so Glasscheibe und die Leute gehen vorbei und ich war gerade dabei, ihm so Backpfeifen zu geben, damit er wieder aufwacht. Ich habe ihn direkt hier an der Schläfe, so volle Pulle, der ist wirklich K.O. gegangen. Und das muss so absurd ausgesehen sein. Der war kann nie wieder mit mir Squash spielen. Hans war ein Spanier, war ein super netter Typ, ging in meine Parallelklasse. Seine Eltern, die hatten einen kleinen, glaube ich, Gemüseladen, da war man öfter mal. Hans hat danach irgendwie den Kontakt gemieden und es hat mir wahnsinnig leid getan. Das war damals eine Aktion. Jan, ich habe eine Mail bekommen von einem Hörer, das hat mich gestern so berührt, weil sie auch gar nicht irgendwie einfach von Benno. Erstmal finde ich den Namen Benno schon mal super. Und Benno hat geschrieben, lieber Olli, lieber Jan. Du musst ja nicht schon, noch nicht schon weinen jetzt. Lieber Olli, lieber Jan, ich höre euch schon sehr lange, also eure Sendung. Zaubert mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht und sie bedeutet mir vielleicht sorgenbereitenderweise sehr viel. Heute musste ich in die Notaufnahme, weil wegen einer Facialsparese, einer Art Lähmung im Körper und in der Gesichtshälfte, hier angekommen bin ich um 2:30, jetzt ist es circa 3 und ich bin hier seit 12 Stunden. In diesen Stunden wurde ich alleine in einen Raum gesperrt und wurde isoliert. Haben sich Pflegerinnen über mich, haben mich ausgelacht, weil ich mit meinem Kuscheltier im Arm hier sitze, wurde ich dumm angemacht, weil ich Wasser wollte und musste ohne Behandlung 12,5 Stunden warten, hier sitzen, ohne dass mir irgendwas gesagt wurde. So lange habe ich auch nichts mehr gegessen übrigens. Dann wurde eine Lumbalpunktion gemacht, heißt große Nadeln in den Rücken, 3-mal daneben gestochen und 1-mal den Nerv getroffen. Diagnose steht jetzt und ich wurde nach Hause geschickt. Jetzt sitze ich draußen und warte auf meinen Papa. Ich wollte einfach Danke sagen für den Blödel-Podcast, dass ihr mich ablenkt, zum Lachen drängt und ihr diese 12 Stunden erträglicher gemacht habt. Ganz liebe Grüße, Benno. Ach, das hat mir ganz liebe Grüße an Benno. Weiß ich nicht wieso. Ich habe die Mail gelesen und fand sie ganz rührend.
Liebe Grüße, Benno.
Und alles gut. Ich hoffe, es geht dir wieder gut, Benno.
Ja, Olli, mir ist gerade eingefallen, dass wir vielleicht auf Wiedervorlage die großen 5 Sportarten, die niemand mehr macht, die aber irgendwann mal sehr angesagt
sehr
waren,
gut.
machen sollten.
Oh,
weil
ja.
Squash ist, da, ich glaube,
oh, ja. die Squash ist auch so unheimlich schlecht für die Gelenke. Wurde. Irgendwann kam mal raus, durch diese kurzen, schnellen, dass das überhaupt nicht gesund ist. Wenn du nicht so Bänder dehnen, da kannst du alles Mögliche dir herholen. Squash sah geil aus, weil du so volle Pulle diesen Ball dagegen ballern kannst.
Ja, und weil das ist so eine Filmsportart, aber nur eine ganz kurze Periode der internationalen Filmgeschichte, wo Liebesgeschichten so in Squash-Centern begonnen haben, weil du kannst halt diese Gänge, wo du dann in diese Glaskästen reinguckst, das sieht immer geil aus und du läufst dann dran vorbei, die spielen in so einem abgeschlossenen Ding und dann gibt's auch irgendwie Liebe, man kommt sich nah, es ist irgendwie
ich bin,
noch sexy als Tennis.
Das erste Mal im Squash-Center, da bin ich durch diesen Gang gegangen, wo über diese Courts waren und da dachte ich, was denn das hier geil ist? Also das war total Excitement. Das ist genauso, wie du das erste Mal in eine Bowlingbahn gehst, wo dann noch ein DJ ist, laut Mucke, überall so amerikanisches Flackerlicht und auch so ein Typ, der ansagt und du kriegst jede Zeit, das fand ich auch, haben wir neulich gemacht mit Freunden wieder, Bowling. Und es war original wie 1997, die Zeit ist stehen geblieben, aber ich fand's mega geil.
Und selbst dieser Geruch in den Schuhen ist immer noch genau wie 1997, diese Bowlingschuhe, die man dann anzieht. Und weiß ich auch gar nicht, warum muss man die anziehen, warum?
Aber ganz
warum
ehrlich,
muss man Bowlingschuhe anziehen?
Lass uns in der Weihnachtsfeier in dem ganzen Team nächstes Mal bowlen gehen, also du, Susanne Wündisch und ich. Für Weihnachtsfest bei Fest und Flauschig, wir 3.
Weißt du noch, übrigens, es ist 5 Jahre her, das haben wir vor Weihnachten 2015 gemacht, da haben wir das große Kohlessen gemacht in diesem Biomarkt in Berlin. Weißt du das noch?
Ja, na klar.
Wo wir gekocht haben, das Kohlessen. Und wollen wir nicht mal wieder sowas machen, wenn der ganze Scheiß sich vorbei ist? In Österreich übrigens haben sie gestern gesagt, dass sie jetzt langsam wieder die Sachen, die Ischgl wieder aufmachen wollen, das Skikarussell machen sie wieder auf. Aftershow-Party und Après-Ski und sowas soll wieder losgehen, weil jetzt ist das Schlimmste überstanden in Österreich. Österreich ist über den Berg. Und da habe ich gedacht, ja, aber Österreich ist doch eh immer über den Berg. In Österreich allgemein geht das nicht anders. In Österreich sowieso über den Berg. Ganz Österreich.
Österreich, ja.
Und wenn das alles vorbei ist, dann machen wir auch sowas Geiles. Dann machen wir Grillen zum Beispiel. Angrillen. Ich würde wahnsinnig gerne angrillen.
Ich würde was Veganere, ich würde was für uns Veganer auch machen, Jan. Nicht nur für euch Fleischesser. Echt jetzt?
Nichts schon.
Nee. Auch was für uns Veganer. Angehende Veganer. Also ich bin ja noch nicht mal einer.
Grillen macht keinen Spaß, wenn man Veganer ist.
Kann man doch in Alufolie sich so eine Zucchini einwickeln.
Oder das neue Album von Xavier Naidoo.
Was wollte ich noch? Jan, jetzt kommt mal ganz kurz ein Einbinder. Hier ist mal wieder eine Rubrik, die ihr lange nicht gehört habt. Hier ist Trödeltime.
Trödeltime mit Jan und Olli. Schnacken, stöbern, suchen, finden, tauschen, verkaufen. Community, Gemeinschaft, Tee trinken, kennenlernen. Ja. Trödeltime.
Ich habe nämlich hier, ganz kurz, Jan, weil auch für dich, ich suche was, was ich gesehen habe auf YouTube. Und zwar eine Dokumentation über Mike Krüger. Und die Dokumentation heißt Beruf Alleinunterhalter, glaube ich. Oder Beruf Liedermacher. Die lief in den 90ern in der ARD. Und die zeigt Mike Krüger bei seiner ganzen Arbeit, wie er auf Stadtfesten spielt und wie reflektiert er damit umgeht, auch manchmal vor vielen Assis zu spielen und was für eine Souveränität er hat. Und er kommt irgendwie so gut weg in dieser Doku. Und falls jemand einen Link hat, wo ich die kriegen kann oder die Bock hat, nochmal hochzuladen, Mike Krüger, Beruf Alleinunterhalter, ich glaube von 1998, da würde ich mich freuen und vor allem, weil ich sie dir als Link schicken würde. Oder wenn ihr wisst, wo es die gibt, schickt die bitte Jan. Ich glaube, darüber würden wir uns mal in der Sendung unterhalten. Ist sehr
oh, super gerne. Ich frage mich sowieso bei Mike Krüger, der Person Mike Krüger, irgendwas ist vorgefallen, dass er immer so eine merkwürdige Distanz zu diesen ganzen anderen Größen gehalten hat. Oder halten Sie Distanz zu ihm? Also wer hat den Streit vom Zaun gebrochen?
Ich weiß es nicht genau. Er hat sich aber vor ein paar Wochen Monaten irgendwann auch wieder mal mit Thomas Gottschalk blicken lassen. Ich fand das ja von Thomas Gottschalk nicht so einen feinen Zug, dass er ihn mit drei Sätzen nur in seiner Biografie erwähnt hat, nachdem sie die Supernasen 2, die Einsteiger und Piraten seiner Powerplay gedreht hatten. Also alle
muss man sich mal vorstellen.
Nach so viel, also nach wirklich, das ist... Und dann einfach nur so, er war ein lustiger Zeitgenosse, der Mike. Nee, der Mike und du, ihr seid damals auch. Ihr wart auch sowas wie fest und flauschig ein bisschen.
Nee, aber sag mal, was ist denn da vorgefallen? Ich weiß es immer, ist es irgendwie so persönliche Antipathie oder wurden die von einer Plattenfirma zusammengecastet und dann irgendwann, als die Plattenfirma pleite war, ist dann dieser Bund wieder auseinandergegangen? Also irgendwas muss da doch passiert sein. Und ich frage mich vor allen Dingen, wer ist der Coolere? Also wer hat im Alter seine Würde behalten? Mehr Gottschalk oder Mike Krüger?
Also
wer
ich habe Mike Krüger vor 3 Monaten im Restaurant getroffen. Da saß ich, ich war beim HSV, kann ich jetzt auch mal erzählen, wir mit Olli Dittrich, wir waren beim Fußball und waren danach noch beim Italiener essen. Und dann kam Mike Krüger in diesen gleichen Italiener rein und Olli und Mike haben sich unterhalten, ich saß da so. Und
ist das der Italiener, wo wir nach Ditsche auch waren oder ein anderer?
Nee, ein anderer, da waren wir nochmal ein anderer. Nochmal ein Geheimer. Darf ich dir nicht sagen, da musst du dich schon 3-mal mit Olli Dittrich getroffen haben, dann darfst du vielleicht mal mit. Ja, okay. Vielleicht nehmen wir den mal mit. Na, auf alle Fälle waren wir da und dann kam Mike Krüger rein. Die beiden haben sich sehr nett unterhalten und ich stand so zwischen und dachte so, ach wie cool und wollte irgendwie, aber er wirkte so ernst und war auch mit seiner Frau da, dass ich jetzt nicht gedacht habe, ich fange jetzt an, mal kurz Mike Krüger zu sagen, wie geil und so. Aber er hat, he looks like he got his shit together, würde ich mal so sagen.
Ja. Ich glaube, der hat einfach sein Geld vernünftig angelegt. Er hat geile Blödelhits gehabt und ist damit, glaube ich, richtig reich geworden. Die Autobiografie lief echt gut.
Ja, und außerdem irgendwann vielleicht auch wieder zu erkennen, hey, weißt du was, das Leben besteht nicht nur aus Bühne, Mittelpunkt und hier überall im Mittelpunkt sein, sondern es gibt auch sowas wie ein ganz normales Leben, sei es ein bürgerliches oder ein solides Leben, wie du es auch nennen willst. Und da kann man sich sehr wohl drin fühlen, wenn man das nicht vergisst irgendwann im Laufe seiner Karriere, dass sowas nämlich total wichtig ist für einen, glaube ich.
Meinst du, dass er zum Beispiel in seinem Haus in Quakenbrück oder wo wohnt er nochmal, in Glückstadt oder sowas? Nee. Irgendwie dabei Hamburg.
Ja, der hat
Quakenbrück, glaube ich. Hat er gewohnt.
Der hat ganz lange gewohnt in, wie heißt denn das auch? Quickborn.
Ah, Quickborn, genau. Quickborn. Nee, dass das dann so einer ist, der auf der Veranda sitzt und dann irgendwie so eine Hollywood-Schaukel hat und dass er auch gerne mal angrillt, sich vielleicht einen Gasgrill gegönnt hat, irgendwie, weil er im Angebot war, im Turm oder im Obi. So, ja. Also ist das so der Lifestyle von Mike Krüger? Und er wird wahrscheinlich echt noch schwer erkannt, überall, den kennt ja wirklich jeder.
Den kennt jeder, ja. Und der hat sich so eine Ernsthaftigkeit im Gesicht, die ich übrigens auch seit vielen, die Schiene fahre ich auch seit vielen Jahren. Ernst und schlecht gelaunt gucken, labern einen nicht so viele voll. Ist so. Mhm. Auch wenn man gar nicht so schlecht drauf ist, aber ist manchmal, hilft einem das, wenn man zum Beispiel mit seinen Kindern oder so unterwegs ist und einfach überhaupt jetzt keinen Bock hat. Und auch wenn jemand das nett meint, aber einfach dann, es ist eine kleine Schutzwaffe, finde ich, die einem auch hilft.
Das macht Otto, von dem ich diese Woche auch was gelesen habe, nämlich ein kleines Telefoninterview im Spiegel, was Alexander Kühn geführt hat mit Otto. Otto macht das komplett anders. Der liebt es, angesprochen zu werden. Ja. Der liebt diese Art von Aufmerksamkeit, auch Umarmung und Nähe. Und der hat letztens irgendwie einem Fan bei Instagram Gitarre spielen beigebracht. Und bei Otto im Interview, das fand ich bemerkenswert. Und das habe ich bislang, ich habe das schon mal gehört, aber noch nie drüber nachgedacht. Das finde ich ganz toll. Otto ist über 70 und der hat einen Hausfreund. Der wohnt in einem Haus und im Souterrain wohnt der Thomas und das ist seine rechte Hand. Und er kümmert sich um alles. Ansonsten ist er alleine, die Beziehungen sind alle so, hat er glaube ich einen Sohn aus irgendwie einer Ehe. Mhm. Und ansonsten ist er alleine und nur der Thomas ist da, der wohnt da unten drin. So ein bisschen wie früher mit Gunter Gabriel und seinem Elvis, der auch mal Sachen auf dem Boot erledigt hat. Und jetzt hat Otto auch so jemanden, der sich da um alles kümmert und der um Anfragen ablehnt und dann irgendwie, keine Ahnung, vor Otto einkauft und mal kocht. Und wann ist der Moment gekommen, wo wir an so einem Karrierepunkt sind, dass wir uns auch einen Hausfreund organisieren?
Ich wünschte, der im Souterrain. Also ich hoffe, dass ich irgendwann an diesen Punkt komme. Ich hoffe, dass ich irgendwann, mein Hausfreund ist schon schön. Notfalls müssen wir das gegenseitig bei uns selber machen, Jan, später. Ja, der Olli wohnt in einer Einliegerwohnung beim Jan unten. Also die machen jetzt keine Sendung mehr zusammen.
Pass auf, und zwar haben wir dann zwei Häuser nebeneinander, Reihenhäuser, und wir haben jeweils oben die repräsentative bürgerliche Etage und beim anderen gegenüber auf der anderen Seite immer das Souterrain. Und wir können mit schrägen Rutschen, immer wenn der andere uns braucht, von unserer bürgerlichen Wohnung runter ins Souterrain rutschen, beim anderen. Und dann, dass der andere sich immer nicht wundert, dass wir sowohl auf der anderen Seite im Haus oben wohnen, aber auch aus dem eigenen Souterrain kommen.
Und dass man sich auch ab und zu mal so begegnet, auf dem Flur und so auch, oder?
Nee, und dass wir einander Nachbarn sind auf Augenhöhe, aber dass wir gleichzeitig auch unsere Souterrain-Hausfreunde sind.
Ja.
Und dass von unserer bürgerlichen Wohnung geht eine Rutsche in die Souterrain-Wohnung unseres Nachbarn, und wenn dann irgendwie was gekocht werden muss und ich Bock auf Carbonara habe, dann schreibe ich dir eine SMS und dann rutschst du von deiner großbürgerlichen Wohnung runter in mein Souterrain und kommst dann eine halbe Stunde später mit einer Carbonara hoch und sagst, hier Jan. Aber umgekehrt würde ich das auch machen.
Klingt jetzt schöner, als es dann wahrscheinlich wirklich sein wird, weil es irgendwann so einen traurigen Faktor kriegt, weil es erst in 20 Jahren stattfindet und wir diese Rutsche kaum noch rutschen können auch. Und irgendwann, oh, Olli ist schon wieder in der Rutsche stecken geblieben. Und dann muss er...
Ich habe den großen Traum, eines Tages, also wenn ich richtig Geld verdiene, möchte ich eines Tages ein Immobilienprojekt organisieren.
Mit einer Feuerwehrstange?
In einer Feuerwehrstange, wo man in ein Geheimzimmer kann und eine Rutsche, einfach mit so einer Metallrutsche. Und zwar nur aus Scheiß.
Kindheitsträume, die auch im Alter nicht verblassen. Ein Geheimzimmer, eine Rutsche, also oder so eine Feuerwehrstange, wollte man als Kind haben, würde ich immer noch jederzeit zugreifen, wenn mir diese Immobilie günstig offeriert wird.
Aber baut das ein Architekt? Also wenn man einem Architekten sagt, ey, pass mal auf, ich will eine Metallrutsche, eine Röhrenrutsche haben und möchte ein Geheimzimmer, wird das dann gemacht? Macht das dann einer?
Ich weiß es. Bestimmt, na klar, für Geld, wenn du das Geld hast.
Wenn Architekten zuhören, ihr könnt ja anonymisiert eure weirdesten Bauprojekte mit Geheimzimmern. Vielleicht hat sich echt einer irgendwie ein Batcave eingebaut oder sowas.
Das denke ich ganz oft. Es gibt so viele Wohnungen von Leuten, die einem das bestimmt nicht zeigen würden, weil man sie nicht kennt, aber die das richtig geil zu Hause, so Höhlen oder obskure Wohnungen. Und manchmal stirbt doch jemand und der hat 40 Jahre in einer Wohnung mit Robotern gelebt oder so. Weißt du, was ich meine? Und dann werden die alle entdeckt oder so. Da war neulich so ein Ding, ich glaube, in dem Haus, in dem David Bowie gewohnt hat, da oben wohnt noch ein Typ, der auch seine Zimmer, so ganz irre, also hier in Schöneberg, ich kam da nicht mehr drauf. Aber eine Sache muss ich auch noch vorlesen. Unsere Hörer haben teilweise auch einen, nicht nur teilweise, haben einen sehr, sehr guten Humor. Hier kommt eine Geschichte, wo der von Christian schreibt, hallo Christine. Hallo Jan, hallo Olli, mein Bruder und ich mussten gerade drüber nachdenken. Wir sind am Frühstückstisch durch einen Versprecher darauf gekommen, es könnte auch eine Geschichte von euch sein. Es gibt nach langen Erfolgsjahren der Band Santiano, die kennst du ja auch, ne?
Coole Typen.
Die machen so Piratenrock.
Echte
Piraten, die Rock spielen. Es gibt nach langen Erfolgsjahren der Band Santiano jetzt eine Coverband namens Santanio. Die Mitglieder von Santanio sehen alle zum Verwechseln gleich aus wie Santiano. Und irgendwann sieht und hört selbst der größte Fan keinen Unterschied zwischen den beiden Bands. Und Santanio machen die gleichen Hallen voll, so wie Santiano. Untereinander sind die beiden Bands aber total verfeindet, verklagen sich gegenseitig andauernd, bis es irgendwann dazu kommt, dass ein Bandmitglied von Santiano aus Versehen nach einem Festival in den falschen Bus zu Santiano steigt. Stunden später und viele Kilometer auf der Autobahn weiter wollen alle einen Kaffee trinken und ein Becher ist zu wenig da. Es wird in der nächsten Raststätte gehalten, man unterhält sich nett und verabredet sich beim nächsten Auftritt zusammen auf der Bühne zu zeigen. Doch danach zeigt sich, dass das alles gar nicht so eine geile Idee war. Die Backliner und Musiker vertauschen die Instrumente, es kommt zu einem riesigen Chaos, der Manager weiß nicht mehr, zu wem er gehört. Ich finde, das ist eine geniale Idee für echten Film, Drehbuch, finde ich sehr, sehr gut. Eine Band und eine Coverband. Es gibt nämlich Rammstein-Bands zum Beispiel, wie wir über Rammstein, die fahren Nightliner, die sind größer als die Busse, wo ich mit meiner Band drin fahre. Und das ist die Coverband von Rammstein. Habe ich beim Werner-Rennen gesehen. Die haben, und da steht auch so Rammstoff oder irgendwie drauf, so ein ähnlicher Name. Das finde ich auch eine sehr gute Idee. Vielen Dank, Christine, jedenfalls für die Mail.
Ja. Im Podcast-Geschäft muss man keine Sorgen haben mit Coverbands. Das heißt bei uns im Podcast-Game einfach anderer Podcast.
Anderer Podcast heißt das, genau.
Ach, Olli, eine letzte Sache noch, und dann müssen wir für heute Schluss machen.
Da kommt auch schon die schöne Musik, die würde ich gerade sagen, wieder rein.
Ich muss dir sagen, ich bin durch die Langeweile zu einem kleinen Schrauber geworden. Mhm. Ich habe eine alte Küchenmaschine, so eine alte KitchenAid-Küchenmaschine, die ich mal auf dem Flohmarkt gekauft habe, gebraucht. Und die hat jahrelang tolle Dienste getan. Die waren mir damals zu teuer, als ich noch, ich sag mal, in sehr beengten, einfachen Verhältnissen gelebt habe. Und da habe ich mir eine KitchenAid auf dem Flohmarkt geholt. Und jetzt ist die kaputt gegangen. Und ich hatte normalerweise, habe die schon einmal zur Reparatur gebracht und das kostet ewig viel Geld und dauert lange, bis es irgendwie wiederkommt. Und jetzt, durch die viele Zeit, habe ich mir einfach YouTube-Tutorials angeguckt und habe angefangen, die Maschine selbst auseinanderzubauen. Und das ist total...
Das ist auch eine Sache, die nur in Corona-Zeiten passiert, dass man die Zeit sich nimmt,
um so eine Tutorial und jetzt, sich anzugucken. Pass auf. Und jetzt du darfst jetzt nicht zu den Räumlichkeiten hier...
Ich sag nichts.
Lauf mal vom Mikrofon weg. Du musst kurz kommentieren, was ich jetzt mache.
So, Jan rennt gerade durch die Wohnung. Das können Sie jetzt gerade nicht sehen. Jan hat übrigens ein schwarzes, hautanliegendes T-Shirt an. Und jetzt rennt er durch ein... Das sieht aber alles sehr verwohnt aus da. Alter. Und jetzt, das sieht aus wie eine Höllenmaschine, hat man früher, glaube ich, gesagt. Was ist denn das? Jan, der hat wirklich... Das hast du wirklich selber auseinandergebaut? Und kriegst du das denn wieder zusammen? Er nickt. Und das kriegst...
Kommst du zum Mikrofon zurück? Warte.
Also für mich sah das so aus, als wenn da jemand gerade an irgendwas so. Illegalem arbeitet. Bist du dir sicher, dass du das wieder zusammengebaut bekommst?
Ich habe die KitchenAid aufgeschraubt und das ist total geil. Die wird in Michigan hergestellt, die KitchenAid, eine amerikanische Maschine. Und das ist total geil. Das ist wie so ein altes Auto. Da gibt's keine Schrauben, wo man keinen Schraubenzieher für hat. Es gibt ja so Elektrogeräte, wo man dann mit so einem komischen Sternschraubenzieher nur rein kann oder sowas. Da sind nur Schlitzschrauben und Kreuzschlitzschrauben drin. Und das Motorgehäuse, wo der Motor drin ist, da ist einfach so richtig fette Motorschmiere drin. Mhm. Die musst du mit dem Spatel da rausholen. Und wenn du das hinterher wieder zusammenbaust, dann schmierst du das ins Gehäuse rein und setzt das einfach wieder drauf. Da ist richtig so ein faustdicker Klumpen. Dicke, schwarze Schmiere drin. Und da ist so ein Nylonrädchen drin. Und ich weiß nicht, warum die das aus Nylon machen. Wenn ihr schon mal eine KitchenAid auseinandergebaut habt, könnt ihr mir gerne auch mal schreiben. Auch übrigens alle Mails gerne an zuhause@festundflauschig.com. Warum ist dieses eine Antriebsrad im Motor aus Nylon? Wenn die das aus Metall gemacht hätten.
Damit man das aufschraubt und da selber wieder noch mit dran rumbastelt oder so. Ja, damit es generell vielleicht kaputt geht und man sich irgendwann eine neue kaufen muss.
Nee, aber dann würde man das nicht so einfach austauschbar herstellen. Ich glaube, das ist irgendein Verschleißding. Das muss irgendwie wahrscheinlich biegsamer sein als aus Metall oder sowas. Das geht auf jeden Fall regelmäßig kaputt. Und dann treibt dieses Ding unten, was den Rührbesen dreht, läuft dann nicht mehr richtig rund. Und irgendwann bricht das ab. Und da sind drei Zacken abgebrochen. Und ich habe wirklich, das stand echt ein halbes Jahr rum, das Ding. Und dann habe ich gedacht, scheiß drauf, jetzt ist egal. So, nimmst all deinen Mut zusammen. Und ich habe echt noch nie so ein Gerät aufgeschraubt alleine. Und habe gedacht, Alter, so einfach ist das? Das gibt's doch gar nicht.
Vorher vom Strom nehmen.
Danke. Nee, ich mach's dann so richtig, richtig hardcore. Ich lasse es eingesteckt in der Steckdose und mach die Sicherung raus. Aber bin mir auch nicht mehr ganz sicher, ob das die richtige Sicherung war.
So, Leute, alle Schrauber, schickt jetzt eure Baupläne an Herrn Böhmermann, wenn ihr so in einer ähnlichen Materie seid.
Ganz kurz, darf ich dir kurz noch eben das, ich schick dir noch mal kurz das Rad, was da, okay, warte mal.
Schick mir noch mal das
Rad. Nylonrad.
Schick mir das Rad nochmal, Jan.
Ich schick dir das mal kurz, was ich mir jetzt bestellt habe, weil das geht erst weiter. Die Welt geht erst weiter, quasi die KitchenAid-Welt, wenn dieses Rad angekommen ist. Hier kommt es, warte mal, ich schick's dir mal als Link zu. Das kostet 11,64 Euro. Ist ungefähr so groß wie ein Heiermann, so 5 Mark Stück.
Ah.
Und dieses Ding muss ausgetauscht werden. Und das ist wirklich nicht ganz ohne, aber auch nicht so schwer. Und wenn das Ding wieder läuft, wenn die Katze hinterher wieder schnurrt, Alter.
Dann wird das hier vorgespielt, dann hören wir der Sound hier angemacht, am Mikrofon, genau. Bei Fest und Flauschig.
Und wenn ich das Ding wieder zusammenschraube, auf dem Weg dahin, mache ich die auch mal richtig sauber. Alle Kontakte nochmal schön mit Alkohol. Weil da ist dieser Motorschieber, weil die Maschine schon so alt ist, wenn man den auf 3 stellt, dann geht der eigentlich auf 4. Das ist alles innen drin mit Teig und so, ist alles eklig drin. Mache ich alles schön sauber, mache ich picobello. Und dann habe ich vielleicht, wenn ich im Alter nichts zu tun habe, ein neues Hobby, Elektrogeräte aufforsten.
Und dann kommt die ganze Nachbarschaft zu dir und stellt dir mal so einen Staubsauger, genau, für die Tür. Ach, der Böhmi, der macht das schon. Der macht für die gesamte Straße, hat der schon was repariert.
Und ich kann ich sag
sogar
dir das,
den Dildo für meine Eulen.
Er hat ein neues Nylonrad eingeführt. Jetzt schnurrt er wieder wie eine Katze.
Jetzt schnurrt er. Was wollte ich auch noch ganz kurz loswerden? Wir haben, Jan, natürlich wollen wir
die Musik läuft aber ganz schön lange jetzt schon im Hintergrund. Musik läuft schon ganz schön lange. Ja, aber naja, gut.
Der erotische Aspekt dieser Sendung wird nicht vergessen. Morgen geht's weiter mit der Yogalehrerin. Und vielleicht, nur ganz vielleicht, haben wir sogar eine Sensation bald innerhalb der Yogalehrerin. Es hat sich jemand gemeldet schon mal. Du hattest einen Wunsch gehabt, was Sprecher angeht. Ich weiß, ich will ja noch nichts verraten, aber ich will die Spannung hochhalten. Es könnte was passieren.
Ich, Seien Sie gespannt, meine Damen und Herren. Morgen ist Fest und Flauschig wieder da. Wenn wir bis dahin nicht von Sebastian Kurz in die zum Spargelstechen gezwungen werden oder in die Kinderbetreuung. Das war's für heute. Das war der Dienstag. Morgen ist der Mittwoch. Kommt gut hin. Macht's gut.
Bleibt kocht weiterhin was Schönes. Positiv.
Seid nett zueinander. Ein bisschen mal Massage. Ja. Eurem Partner, vielleicht mal einen Partner massieren? Warum nicht?
Why not?
Massiert doch mal euren Partner nach all den Wochen jetzt. Massiert euch doch mal los. Massiert euch doch mal. Ja, die sollen sich mal massieren, die Leute.
Ja, so mit der Wirklich? Hand. Mit einer Hand reicht ja, mit der anderen kannst du ja weiter in der Family rumfummeln.
Massiert euch mal ruhig, schön, gegenseitig.
Ah. Das war's, wir sind schon
in
24 Stunden sind wir schon wieder da. Und dann wollen wir, Ergebnisse hören.
Und dann backen wir schön was zusammen mit meiner reparierten KitchenAid. Das Rad kommt am Donnerstag mit der Post. Ich bin gespannt.
Bleibt weiterhin zu Hause, nehmt das weiterhin alles ernst. Denkt weiterhin positiv. Es wird wieder eine andere Zeit kommen. Ganz ehrlich,
ja.
Das wird passieren.
Und wenn ihr in der FDP seid und ungeduldig werdet, nicht vergessen, Unternehmen sterben nicht. Menschen sterben. Ja. Unternehmen können nicht sterben, aber Menschen können sterben und die kommen auch nie wieder dann.
Es gibt außerdem noch, bevor man, wenn ihr Geld braucht oder irgendwas, 1000 andere Möglichkeiten bestimmt, bevor man für die Bild-Zeitung schreibt. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.
Diese Episode von Fest und Flauschig wurde präsentiert von Bubble, der Nummer 1 Sprachlern-App auf Trustpilot. Mit Bubble kannst du 14 Sprachen, unter anderem Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch, bequem von zu Hause aus lernen. Für weitere Infos besuche bubble.com oder lade dir die App herunter.